ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Niemand muss irgendeinen dieser Texte sprechen, wenn er oder sie das Gefühl haben, das will ich nicht sagen oder das will ich nicht spielen, dann können sie mir das auch sagen und dann bin ich auch nicht beleidigt oder sauer, sondern ich versuche das dann anzunehmen. Entweder diskutieren wir dann über den Text oder jemand anderes kriegt den Text oder der Text fliegt raus. Das andere ist, dass ich natürlich schon auch in den Texten über mich schreibe oder sehr ehrlich auch über meine Fehlergefühle, Einsamkeitsgefühle schreibe, sodass, glaube ich, die SchauspielerInnen das Gefühl haben, naja, der öffnet sich, dann kann ich mich jetzt auch öffnen.
Der Theaterautor und Regisseur Falk Richter befragt in seinen Arbeiten die Welt, zoomt dabei auf Europa, auf Deutschland und auch ganz nah ran an seine Mutter zu Hause in Buchholz in der Nordheide. Das passiert im Stück The Silence und mit dem ist Falk Richter beim Berliner Theatertreffen eingeladen, das morgen eröffnet. Das ist eine der 10 bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Jahres, die in den kommenden 19 Tagen zu erleben sind. Ich bin Britta Bürger und habe mich mit Falk Richter vorab verabredet, zugeschaltet aus München. Herzlich willkommen bei Radio 3, Herr Richter.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Wenn ich das richtig sehe, ist das Ihre dritte Einladung zum Theatertreffen nach Nothing Hurts im Jahr 2000, nach Elfriede Jelineks am Königsweg 2018. Welche Bedeutung hat dieses Theatertreffen für Sie?
Ja, das ist halt immer eine sehr besondere und tolle Auszeichnung. Irgendwie freut es mich sehr und es ist auch so, alle Beteiligten sind dann immer sehr, sehr glücklich. Es ist halt so eine Bestätigung auch oft für die eigene Arbeit. Interessanterweise spürt man es oft auch selber, dass man irgendwie so das Gefühl hat, also hier ist mir jetzt wirklich was Besonderes geglückt. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn das so wahrgenommen wird.
Das Gefühl haben Sie bei The Silence, ja?
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Arbeit für mich auch, die ich da gemacht habe. Das war allerdings so, als ich es gemacht habe, war ich mir nicht so sicher, dass das unbedingt erfolgreich werden würde. Es war irgendwie eine Arbeit, wo ich dachte, ich muss die jetzt machen. Ich muss mich mit meiner Vergangenheit, mit der Vergangenheit meiner Familie, aber auch mit dem Schweigen in der Bundesrepublik Deutschland auseinandersetzen, also über die Themen mal sprechen, über die nicht geredet wurde und auch heute noch selten geredet wird. Das hat mich so richtig dahin gezogen. Und es ist natürlich erstmal ungewöhnlich, weil ich ja eine halbe Stunde dieses Abends selber mit meiner Mutter auf dem Video zu sehen bin, wie wir eben nach dem Tod meines Vaters über all die Dinge sprechen, über die in unserer Familie nie geredet wurde.
Ja, das ist ein ansonsten autofiktionaler Monolog über Ihre Familie, das Schweigen in der Familie. Und der Protagonist Falk wird großartig gespielt von Dimitri Schad.
In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, wie viele Menschen mein Vater als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg eigentlich getötet hat. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass meine Schwester als uneheliches Kind geboren wurde. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass mein Großvater, mein Vater, sehr oft körperlich misshandelt hat. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass mein Vater, nachdem er eine Affäre mit meiner damals noch minderjährigen Mutter angefangen hatte, noch weitere 9 Jahre mit seiner ersten Ehefrau zusammenlebte und meine Mutter und meine Schwester in einer Wohnung weit außerhalb der Stadt versteckt hatte. In meiner Familie haben wir nie über Kunst gesprochen, nie über Literatur, nie über Film, nie über die Inhalte meiner Stücke.
Der Schauspieler Dimitri Schad spricht nun also endlich über all das, was der Autor und Regisseur Falk Richter erlebt hat. Eine Aufführung übrigens der Berliner Schaubühne, die das Theatertreffen eröffnet. Warum, Falk Richter, war die Zeit denn jetzt reif für dieses Stück und nicht schon früher?
Ich glaube, dass der Tod meines Vaters nochmal etwas verändert hat. Also nochmal so eine Art Rückblick darauf, was wir eigentlich für eine Beziehung hatten, warum da wenig Nähe oft war. Ich bin jetzt natürlich viel erwachsener und viel reifer. Ich gucke vielleicht nicht mehr so als verletzter Jugendlicher auf meine Eltern, sondern ich versuche sie auch zu verstehen. Ich versuche ihre Kindheit und ihre Jugend nachzuempfinden und zu verstehen, was da eigentlich mit ihnen passiert wurde. Sie sind ja beide in Kriegszeiten aufgewachsen, hatten entweder leider gar keine Eltern mehr, weil die verstorben waren, oder durch den Krieg total verhärtete Eltern. Also ich bin jetzt so um die 50 und das war so plötzlich auf einmal nochmal wie so ein neuer Blick da drauf. Und ich habe es auch in meinem Freundeskreis gemerkt, dass es für viele meiner Freunde und Freundinnen auf einmal, obwohl sie so also über 50 waren, jetzt zum Thema wurde, was war das eigentlich damals in unserer Familie, so in den 80er, 90er Jahren? Warum wurde so wenig gesprochen? Warum gab es so wenig Empathie? Da waren immer noch so Reste, so Restsätze, bei denen man das Gefühl hat, dass es irgendwie immer noch so unverarbeitetes nationalsozialistisches Denken oder zumindest rassistisches und homophobes Denken. Mhm. Also ja, insofern war das so eine neue Sicht nochmal da drauf für mich.
Und wie war das dann bei den Proben, das eigene Leben von einem anderen Mann, einem Schauspieler, vorgeführt zu bekommen?
Ja, schwierig.
Das glaub ich.
Also, beim Schreiben ist es wirklich einfacher, weil man da ja so zu Hause mit sich ist und dann kann man irgendwie die Sätze auch immer wieder verändern und bearbeiten. Und
dann denkt man, wie, das habe ich jetzt wirklich geschrieben, ja. Wenn der das spricht.
Dimitri Schad macht das wirklich wahnsinnig gut. Ich habe da also einen ganz tollen Schauspieler gefunden, der das unglaublich ernst genommen hat und trotzdem auch mit sehr viel Humor vorträgt. Der Abend, das denkt man vielleicht erstmal gar nicht, ist unglaublich komisch und witzig auch. Er hat sehr viel Humor durch Dimitri Schad. Aber wenn Sie mich so direkt fragen, ich fand es schwer. Also ich bin da manchmal so auf die Probebühne gekommen oder vor allem dann später an der Schaubühne, dann bei den Endproben, und da sitzen dann so 10 Techniker und alle hören sich dann irgendwie so meine Familiengeschichte an. Und es war manchmal schon so, dachte ich so, okay, ich tue jetzt einfach so, als sei das ein Text von irgendeinem Autor, der irgendwann mal geschrieben wurde, und jetzt tue ich mal so, als sei ich einfach nur ein Regisseur, der das so inszeniert und sagt so hier lauter und da ein bisschen. Also so irgendwie, aber klar, das ging mir sehr nah natürlich.
Und warum haben Sie sich für Dimitri Schad entschieden?
Also ich kenne den ja aus dem Maxim Gorki Theater. Wir haben 2020 war das schon mal einen Monolog zusammen gemacht, der fand ich sehr toll war, der aber durch die Pandemie einfach komplett untergegangen ist. Also das ist damals rausgekommen beim Kunstfest Weimar und konnte dann nie irgendwo gespielt werden, weil immer wieder irgendwo Theaterverbot war. Also wir hatten eine ganz große Tour damit und es ist aber kein einziges Gastspiel zustande gekommen damals in diesen Pandemiejahren. Und irgendwie hatten wir noch so eine Rechnung offen, dass wir nochmal miteinander arbeiten, und ich habe ihm dann einfach diesen Text geschickt und er hat mich eigentlich eine Stunde später angerufen und gesagt, ich mache das. Und er fand das also ganz toll. Und das war natürlich auch für mich so eine Bestätigung, also dass ich da jemanden habe, der das wirklich machen will und dahinter steht und halt interessanterweise gesagt hat, naja, das ist zwar deine Familie, aber du sprichst eigentlich für uns alle und du sprichst eigentlich etwas an, was uns alle angeht. Und er sagte, wir haben das in unserer Familie genauso. Also das ist nicht...
Selbst wenn er einen ganz anderen Hintergrund hat.
Ja, total. Aber darüber erzählt er dann sogar auch in dem Stück. An dem Abend gibt es einmal so einen Moment, wo er so umschwenkt und sagt, also wenn ich diesen Abend, also ich, Dimitri Schad, diesen Abend geschrieben hätte, dann wäre da nochmal was ganz anderes los gewesen. Mein Putin-liebender russischer Großvater, also weil Dimitri Schad kommt ja aus Kasachstan und ist irgendwann in seiner Kindheit erst nach Deutschland gekommen und öffnet dann sozusagen nochmal so den Raum, was ist eigentlich in der Sowjetunion passiert, was ist da mit seinen Familienmitgliedern passiert und was für Auswirkungen hat das eigentlich auf deren Leben und auch auf sein Leben gehabt. Und so ist es auch von mir immer gedacht gewesen, das Stück. Also ich habe gedacht, also ich stelle jetzt im Grunde meine persönliche Geschichte zur Verfügung, um aber eigentlich ein größeres Thema anzusprechen. Wir müssen manchmal über Dinge reden, sonst schleppen wir die einfach Generation und Generation in den Familien immer weiter und immer weiter. Und irgendwie leiden dann alle, ohne das zu formulieren. Und es ist besser, die Dinge auszusprechen.
Lassen Sie uns noch ein bisschen genauer Ihre Familie vorstellen. Es fällt der Satz, in meiner Familie habe ich mich nie sicher gefühlt. Warum nicht?
Also das ist jetzt auch eine Sache, die ich mit vielen queeren, homosexuellen Teenagern teile. Also ne, ich bin ja als junger, schwuler Teenager auf dem Land aufgewachsen und dann gibt es einfach noch so homophobe Sprüche oder so ein homophobes Denken oder so eine Angst davor, oh Gott, unser Sohn ist jetzt anders als alle anderen. Auch meine Eltern, und das gibt es auch heute leider immer noch, also immer weniger, aber eben immer noch, versuchen einen dann irgendwie zu überzeugen, dass man vielleicht doch anders leben sollte, oder kommen irgendwie mit einer Nummer von einem Psychiater in der Hoffnung, dass der einen dann irgendwie gerade biegt, was alles natürlich nicht funktioniert, was ja Quatsch ist, aber haben Schwierigkeiten, das so anzunehmen. Und da gab es einfach immer so eine Unsicherheit. Das andere ist, dass ich natürlich aus so einer Kaufmannsfamilie komme und da war jetzt erstmal Kunst oder Theater nicht so vorgesehen. Also das hat erstmal alle so ein bisschen geschockt, weil sie gedacht haben, naja, okay, das heißt im Grunde, aus dem wird nichts, der wird uns immer auf der Tasche liegen, weil Künstler verdienen kein Geld. Aber ich glaube, der tiefere Grund ist, dass es ein grundlegendes Unsicherheitsgefühl gibt, das meine Eltern und meine Großeltern mit in diese Familie gebracht haben. Und das ist sogar eine berechtigte Verunsicherung, weil meine Mutter ist in Kriegszeiten groß geworden und mein Vater auch. Und die sind als Kinder einfach in einer Welt groß geworden, die sie zutiefst verunsichert hat, die nicht sicher war, wo dauernd um sie herum auch Leute gestorben sind, wo Leute immer Angst hatten, wo Leute immer auch Angst hatten vor Luftangriffen oder davor, dass jemand versehrt aus dem Krieg wiederkommt oder dass ein durch den Krieg traumatisierter Vater wahnsinnig gewalttätig aus dem Krieg wiederkommt. Also meine Eltern haben eigentlich eine sehr unsichere Welt kennengelernt und das haben sie nie thematisiert, das haben sie ja auch nie mit Therapeuten oder so bearbeitet. Diese Generation hat nie mit Therapeuten gesprochen, das haben die abgelehnt. Ich will aber sagen, dadurch hat sich so ein diffuses Unsicherheitsgefühl eigentlich so in meinen Körper, in meine Familie und ich würde sagen in viele Menschen weiter vererbt letztlich. Ja. Und das war letztlich der Auslöser, warum ich dieses Stück schreiben wollte. Ich habe einfach gesehen, wir leben wieder in Zeiten von Krieg. Es war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ich habe das bei Freunden mitbekommen. Auch in der Theaterwelt gibt es ja Verbindungen in die Ukraine, aber auch nach Russland. Und plötzlich sind da so junge Leute, die im Grafikdesignbüro in Kiew gearbeitet haben und die werden plötzlich in den Krieg geschickt. Und auf einen Schlag ändert sich dein Leben komplett. Die erleben da total verstörende Dinge. Und wir leben halt in einer Zeit, auch jetzt, ne, in dem Krieg in Gaza, wo Menschen einfach wieder traumatisiert werden und wir wissen noch nicht, was diese Traumatisierungen in den nächsten Generationen auslösen werden. Ja.
Der Monolog von Dimitri Schad, der wechselt also ab mit Videos, in denen sie im Gespräch mit ihrer Mutter ja nochmal vieles dieser Dinge, die sie gerade angerissen haben, versuchen zu besprechen. Ich weiß gar nicht, ob man das Gespräch nennen kann. Was würden Sie sagen? Ist das eine hartnäckige Befragung? Ist das ein Interview? Ist das eine Konfrontation? Was ist das?
Ja, es ist alles das, was Sie sagen. Es ist ja so, dass ich letztlich das nicht gelernt habe. Ich habe da jetzt nicht irgendwie wie ein Journalist gefragt. Ich bin natürlich auch viel zu stark betroffen. Ich glaube, was uns geholfen hat oder was der Sache überhaupt eine Struktur gegeben hat, ist, dass der Dokumentarfilmer Leon Bischoff letztlich diesen Part übernommen hat, der Inszenierung. Also er führt die Kamera, er ist die ganze Zeit anwesend und deshalb haben wir das Gespräch auch nie abgebrochen. Mhm. Und das sind so unterschiedliche Teile, das sehe ich natürlich jetzt auch, wenn ich es mir angucke. Also im ersten Teil, wenn ich über meine Mutter und ihre Kindheit rede und da Fragen stelle, da bin ich einfach nur interessiert und will das mal hören und bin zum Teil auch wirklich schockiert, also von der Gewalt, die sie erfahren hat in der Familie durch eben ihren Vater, der aus der russischen Gefangenschaft heimgekehrt ist und dann wirklich ein psychisch angeschlagener Mensch war und sehr brutal war und andere Dinge, die da passiert sind. Und wenn es dann aber um meine Kindheit und meine Jugend geht, ja, dann merke ich so, meine Mutter verdrängt Sachen oder ich habe das Gefühl, jetzt lügt sie auch einfach.
Ja, es geht zum Beispiel darum, dass sie damals ihre Tagebücher gelesen hat. Ja. Auch wenn das nicht so ausgesprochen wird, hatte sie anscheinend eine Ahnung oder Angst, dass ihr Sohn schwul sein könnte. Oder warum hat sie das sonst ausspioniert?
Das weiß ich ja bis heute nicht, aber ich würde denken, mein Vater steckte auch dahinter. Also oftmals haben ja in bürgerlichen Familien die Mütter, die auch nicht arbeiten durften, sondern eben immer zu Hause geblieben sind, auch so ein bisschen so eine Überwachungsfunktion gehabt. Also zu gucken, dass aus den Kindern was Anständiges wird, dass die nicht abweichen von der Norm. Und daran erinnere ich mich wirklich sehr stark in dieser Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, dass die Väter vor allem Angst hatten, dass man irgendwie von der Norm abweichen könnte. Also auch sie selber, dass sie nicht genug Geld mit nach Hause bringen, dass die Familie nicht in Ordnung ist. Man durfte ja nie irgendwas Negatives erzählen über die Familie. Es musste immer der Schein gewahrt werden. Hier ist alles richtig, hier ist alles gut. Ich glaube, meine Mutter hatte so den Auftrag zu gucken, dass aus den Kindern was Anständiges wird, dass sie nicht kriminell werden und in den 80er Jahren fiel für viele Leute Homosexualität noch unter etwas Kriminelles.
Ja, Höhepunkt der AIDS-Krise, ne? Auch eine
Klar.
Angst.
Ja, also ich bin nochmal zurückgewandert in die 80er Jahre, die manchmal ja auch ein bisschen so verklärt werden als so eine ganz tolle Zeit, aber das war schon hart.
Also in einer Zeit, in der Sie Ihre Sexualität entdeckt haben.
Genau. Also da war es letztlich so, dass man wusste, oder was heißt, man wusste das nicht, sondern es wurde einem so gesagt, also auch von Spiegel über alle möglichen Qualitätsmedien haben das so beschrieben, wer schwul ist, der wird sterben. Das ist die große Seuche für Homosexuelle. Und letztlich war es so, als ich das erste Mal einen Jungen geküsst habe, habe ich natürlich daran gedacht, dass ich vielleicht jetzt irgendwann sterben werde. Und andere Teenager haben vielleicht dann gedacht, das ist jetzt das schönste Erlebnis in ihrem Leben oder waren einfach total verliebt. Und bei mir war das immer verbunden mit einer Angst zu sterben, ausgeschlossen zu sein aus der Gesellschaft. Und das trägt man dann so eine Weile mit sich rum und muss sich daraus dann später erstmal befreien. Aber das war sehr stark. Und natürlich, also wenn ich jetzt meinen Eltern mal positiv auslegen will, kann es auch sein, dass sie mich einfach nur vor schlimmen Dingen bewahren wollten.
Sind Sie denn in den Gesprächen mit Ihrer Mutter den Problemen jetzt mal so insgesamt bilanzierend näher gekommen? Also viele werden benannt, aber Ihre Mutter bleibt doch gefangen in der eigenen Version der Geschichte, ihren eigenen Narrativen. Also sind Sie ihr näher gekommen oder ist das irgendwie doch auch ernüchternd?
Beides. Also einmal ist es so, und das ist auch Teil meines Stückes in dem eher so, sagen wir mal, theoretischeren Part, der da auch immer wieder vorkommt, wo ich dann darüber schreibe, was ist denn eigentlich sich erinnern, was ist überhaupt autobiografisches Schreiben? Also jeder erinnert die Dinge eben anders, jeder hat eine andere Wahrheit. Meine Mutter hat es anders wahrgenommen als ich. Ich glaube, sie verdrängt auch einiges, aber vielleicht hat sie es schon so stark verdrängt, dass das jetzt ihre Erinnerung geworden ist. Und da ist auch nicht dran zu rütteln, glaube ich. Also es gibt bestimmte Sachen, die möchte sie auch nicht mehr öffnen, habe ich das Gefühl. Also da möchte sie jetzt nicht mehr drüber reden. Ich würde sagen, ich bin meiner Mutter näher gekommen in dem Verständnis ihrer eigenen Kindheit. Ihr Vater hat einfach gar nicht mit ihr geredet, über nichts Persönliches. Da wurde gar nicht gefragt. Also gerade bei jungen Mädchen damals wurde ja auch gar nicht gefragt, was die interessiert, ob die einen Beruf haben wollen, sondern die sollten halt verheiratet werden, damit die irgendwie einem nicht mehr auf der Tasche liegen.
Das dabei heißt, wäre sie, erfährt man in dem Stück, gerne Ärztin geworden.
Ja. Das ist auch für mich sehr berührend. Also das ist der Schluss des Stückes, wo ich noch einmal so ein Gespräch mit ihr darüber führe. Also was sie gerne anders machen würde heute, wenn sie das könnte, wenn sie noch einmal zurückschaut, wie hätte sie eigentlich gerne anders gelebt? Und dann sagt sie eigentlich so klassische Dinge, für die Frauen jahrzehntelang gekämpft haben. Also sie sagt, ich hätte gerne eine andere Schulbildung gehabt, ich hätte gern studiert, ich hätte mir gern den Beruf ausgesucht, den ich haben wollte, nämlich Ärztin werden. Ich hätte gerne Fremdsprachen gelernt und wäre viel gereist und hätte viele Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt.
Also nichts davon ist passiert.
Nee, leider nicht.
Was sagt denn jetzt eigentlich Ihre Mutter zu dem fertigen Stück?
Ja, also sie findet das natürlich erstmal toll, dass das so erfolgreich ist und dass sie da auch ihre Geschichte erzählen kann. Ich glaube, der Teil ist ihr wichtig und der andere Teil, der bleibt natürlich ein bisschen eben im Disput, also ungeklärt. Das ist etwas, das lässt sich tatsächlich nicht klären. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung aus dem Stück. Nicht alles lässt sich einfach klären zwischen Menschen, sondern manchmal gibt es eben Themen und Dinge und Erinnerungen, wo man sagen muss, okay, ich erinnere das so und du erinnerst das so. Wir können aber trotzdem zusammen an einem Tisch sitzen. Wir müssen uns nicht hassen oder anschreien, sondern jeder hat da seine eigene Erinnerung. Also sie findet das gut und sie hat aber mir auch erzählt, sie und ihre Freundinnen haben dann auch darüber gesprochen und finden, ja, also manche Sachen hätte man auch anders darstellen
hätte
können.
Hätte man auch weglassen können.
Und hätte man auch weglassen können. Und naja, ich sag's ja auch gleich am Anfang, so geht das Stück los. Also wenn meine Mutter dieses Stück schreiben würde, würde das halt total anders aussehen.
Ganz kurz.
Wäre es sehr kurz, würde sagen, alles war gut, meinen Kindern geht's gut. Ich bin sehr stolz auf die, die hatten eine tolle Kindheit, die haben alles bekommen.
Als Autor von zeitgenössischen Theatertexten, die Sie selbst inszenieren, stehen ja eigentlich immer Fragen im Mittelpunkt, die Sie selbst in der Gegenwart umtreiben, wobei die Beschäftigung mit Männerbildern, mit toxischer Männlichkeit immer wiederkehrt, auch als Sie am Gorki-Theater waren, in Stücken wie Small Town Boy oder In My Room. Vielleicht ist das ja mit The Silence sogar ein Abschluss, habe ich gedacht. Sind Sie im Schreiben über das eigene Leben immer offener, immer direkter, vielleicht auch schonungsloser geworden?
Ja, so würde ich The Silence wirklich selber auch sehen. Ich hatte dann irgendwann die Entscheidung gefällt, so jetzt schreibe ich wirklich mal über mein Leben und über das, was mir widerfahren ist in meiner Kindheit und Jugend. Und ich versuche das nicht mehr in eine Geschichte oder sowas zu packen oder eine andere Figur zu erfinden. ich hatte dann auch das Gefühl, als das zu Ende war, so jetzt habe ich da so einen Abschluss gefunden. Und meine nächste Arbeit, die ich dann auch an der Schaubühne ja schon wenige Wochen später gemacht habe, ist dann auch ein reiner fiktionaler Stoff. Eine Geschichte über Menschen in Berlin heute und das ist nicht mehr über mein Leben.
Sie haben Musik für unsere Sendung ausgesucht und die hat Bezüge zu Ihren Theaterstücken. Insofern passt Bad Kingdom, das Stück sprechen Sie gerade an von der Schaubühne, passt Bad Kingdom auch als Musik jetzt vielleicht ganz gut in unsere Sendung. Ein Stück der Berliner Band Moderat, das heißt Bad Kingdom. Hat Sie der Weltschmerz-Song zu dem Stück inspiriert oder wie kommt der Titel und die Musik zusammen ins Stück?
Ja, das war tatsächlich so, dass ich das Stück, also diesen Titel schon länger kenne. Es ist so ein Song, den ich eine Zeit lang, so vor 10 Jahren, oft gehört habe. Und die Hookline, die Lyrics da drin sind ja, this is not what I wanted, not what I had in mind. Ja, Bad Kingdom ist eine Arbeit letztlich über so eine Gesellschaft, wo viele Menschen einsam sind, unzufrieden sind, wo sie nicht mehr so ganz verstehen, was um sie herum passiert, wo sich die Krisen anfangen zu stapeln und die Beziehungen nicht mehr so richtig glücken. Und dieses Lied hat so eine Melancholie, obwohl es so treibend ist und eigentlich schnell ist, aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, das passt emotional und atmosphärisch wahnsinnig gut.
Bad Kingdom von der Band Moderat, ausgesucht von dem Theaterautor und Regisseur Falk Richter für unser Gespräch hier auf Radio 3. The Silence und Bad Kingdom, zwei Uraufführungen von Falk Richter an der Berliner Schaubühne. Beide sind da aktuell auf dem Spielplan. Die letzten Jahre hat er viel an den Münchner Kammerspielen gearbeitet, in Hamburg, Düsseldorf, aber auch viel in Frankreich und Schweden. Herr Richter, gibt es ein neues Agreement mit dem Schaubühnenintendanten Thomas Ostermeier? Arbeiten Sie jetzt wieder regelmäßig in Berlin?
Ja, das ist erstmal so unsere Vereinbarung. Also zumindest, dass ich jetzt noch eine dritte Uraufführung da machen werde im Jahr 2025. Und dann sprechen wir weiter. Aber erstmal war das so, ich habe ja 8 Jahre lang jetzt nicht an der Schaubühne gearbeitet, aber fand so mein Comeback, mein so Zurückkommen ganz toll. Also es ist wie so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich habe halt an dem Theater unglaublich viele Stücke von mir uraufgeführt und habe auch mit einigen der Schauspieler und Schauspielerinnen dort über Jahre lang gearbeitet. Und das sind so wie alte Freunde oder fast wie so Familienmitglieder. Jule Böwe, Kai Bartholomäus Schulze, Ursina Ladi, die kenne ich halt alle schon sehr, sehr lange. Und das hat irgendwie total Spaß gemacht, da wieder zurückzukommen. Mhm.
Über The Silence haben wir ja schon ausführlich gesprochen und es ist irgendwie merkwürdig, dass man danach, also ich danach, das Gefühl habe, sehr viel über ihr Leben zu wissen und schon bin ich dabei, auch im neuen Stück Bad Kingdom, manche Sätze irgendwie persönlich zu deuten. Also zum Beispiel, wenn es um die Folgen geht, dass man als Kind nicht geliebt wurde, ne? Dann sehe ich sofort ja doch wieder die Verbindung zu Falk Richter. Einsamkeit ist das große Thema dieses Stücks. Einsamkeit, Beziehungslosigkeit in der Gesellschaft, in Beziehungen, auch beim Sex. Glücklich ist in dieser postpandemischen, von Krisen gezeichneten Welt keine und keiner. Aber Sie nehmen das Ganze ja auch nicht zu ernst. Hatten Sie bei den Proben auch Spaß?
Ja, sehr. Also es war auch eine lustige Zeit. Auch eine dunkle Zeit, also im Winter in Berlin zu arbeiten. Jeder, der in Berlin lebt, weiß, das ist nicht so einfach. Also diese ganze Phase so, ne, November, Dezember, Januar und dann Anfang Februar geht einem dann schon so langsam die Puste aus, weil es immer dunkel und kalt und grau ist in Berlin. Also es ist wirklich, finde ich, eine Arbeit über eine Gesellschaft, in der Menschen wirklich vereinsamen langsam und gleichzeitig auch so ein völlig aus dem Ruder laufendes Dating-App-System, bei dem Leute also völlig unverbindlich nur noch miteinander umgehen. Eigentlich sind das so Vereinsamungsmaschinen, hatte ich das Gefühl. Also sind irgendwie das Gegenteil von dem, was sie versprechen zu sein, dass man da wie einen Partner findet, sondern man findet halt sehr viele flüchtige Schrottbeziehungen, so könnte man das nennen. Das changiert die ganze Zeit, dieses Stück. Das ist tatsächlich auch in manchen Momenten tragisch und dann ist es aber auch sehr witzig. Und das war so ein bisschen meine Idee. Ich wollte jetzt, wo ich wieder in Berlin arbeite, so gefühlt ein Stück über Berlin machen. Also wirklich ein Berlin-Stück mit vielen Figuren und unterschiedlichen Geschichten und Strängen und Handlungssträngen und die alle so zusammenbringen. Und Berlin hat das ja für mich. Es ist auch eine tolle Stadt. Ich lebe da natürlich wahnsinnig gerne. Man lernt unglaublich viele interessante Leute kennen. Aber es kann einen auch manchmal so in die Dunkelheit reißen. Mhm. Und ein Gefühl von Einsamkeit haben viele Menschen da. Das ist mir so einfach nochmal so klar geworden in dieser Arbeit. Also in England gibt es sogar ein Einsamkeitsministerium. Die Bundesregierung hat jetzt mehrere Millionen zur Verfügung gestellt, um Einsamkeit zu bekämpfen. Es ist also ein Problem, was auch die Politik wahrnimmt. Einsame Menschen sind nur noch online, die treffen sich nicht mehr mit echten Menschen. Die Pandemie hat das nochmal verstärkt. Also wir leben ja wirklich in diesen postpandemischen Zeiten, wo nicht für alle das soziale Leben wieder so reibungslos losgegangen ist. Junge Leute haben oftmals auch ein bisschen Angst vor sozialen Situationen, die sind das gar nicht mehr so richtig gewohnt. Das wollte ich verhandeln in meinem neuen Stück.
Inszeniert ist das streckenweise als Farce, als düstere Komödie. Die SchauspielerInnen hatten sichtbar Lust an der Übertreibung. Wie weit treiben Sie sowas in den Proben? Also sind Sie ein Regisseur, der die Schauspieler, Schauspielerinnen dazu animiert, noch mutiger zu sein, noch stärker zu überzeichnen?
Ja, also ich rede natürlich viel darüber, so wie ich mir das vorstelle, wie ich das sehe. Und manchmal ist es ja auch schon in die Texte eingeschrieben. Also so redet ja kein Mensch dann wirklich in der Realität. Das hat immer so eine Überhöhung. Und diese Überhöhung, finde ich, aber macht etwas sichtbar. Und der Humor, der da drin liegt, macht es auch erträglich, das so anzunehmen. Das Erstaunliche war für mich, also ich habe, als ich es geschrieben und auch mit den Schauspielern erarbeitet habe, habe ich gedacht, ich mache so eine Art Albtraum über das Leben heute, und jetzt läuft es ja an der Schaubühne und ich kriege immer wieder so Rückmeldungen von Leuten, die da drin waren und mir sagen, also das ist total mein Leben. Die reden genauso wie ich und so. Und ich dachte immer, es ist schon so extrem überhöht, aber es scheint dann doch irgendwie das Lebensgefühl vieler Menschen zu treffen.
Diese Überzeichnung herauszukitzeln aus den Schauspielerinnen und Schauspielern, dafür braucht man ja auch Vertrauen. Wie bauen Sie das auf in Zeiten, in denen so viel über Machtmissbrauch am Theater gesprochen wird?
Erstmal gibt es so eine Grundvereinbarung, das sage ich auch immer ganz am Anfang. Also niemand muss irgendeinen dieser Texte sprechen, wenn er oder sie das Gefühl haben, das will ich nicht sagen oder das will ich nicht spielen, dann können sie mir das auch sagen. Und dann bin ich auch nicht beleidigt oder sauer, sondern ich versuche das dann anzunehmen und dann entweder diskutieren wir dann über den Text oder jemand anderes kriegt den Text oder der Text fliegt raus. Das andere ist, das ist so meine Einschätzung, dass ich natürlich schon auch in den Texten über mich schreibe oder sehr ehrlich auch über meine Fehlergefühle, Einsamkeitsgefühle schreibe, sodass, glaube ich, die SchauspielerInnen das Gefühl haben, naja, der öffnet sich, dann kann ich mich jetzt auch öffnen. Mhm. Aber die Lust, so etwas so in die Höhe oder in die Übertreibung zu ziehen, das haben die Schauspieler meistens generell. Also da muss ich gar nicht so wahnsinnig viel machen, habe ich das Gefühl.
Neben viel Musik gibt es auch viel Filme, Live-Video, inszenierte Szenen, aber eben auch Dokumentarisches. Also an verschiedenen Stellen der Bühne gibt es Leinwände, die ja zu Leinwänden werden oder dann einfach nur ein Vorhang oder eine Mauer oder eine Wand sind. Da sieht man zum Beispiel Bilder von Bomben auf Gaza oder von israelischen Soldaten im Tunnel. Spüren Sie da so eine Art Auftrag, das, was gerade in unsere Wirklichkeit hereinbricht, auch in so einem Stück mitzuverarbeiten?
Ja, also dazu muss ich nochmal sagen, dass diese Aufnahmen, also die sind, ist so eigentlich so ein Instagram- oder TikTok-Feed, wie man das so nennt. Also da scrollt jemand so Bilder durch und da vermischen sich so alle möglichen Bilder. Ne? Das sind dann so süße Hundevideos und dann aber auch israelische Soldaten, die gerade in Gaza irgendwie ein Krankenhaus in die Luft jagen und dann aber auch Influencer, die irgendwie Dinge bewerben. Aber genau so ist das ja in diesen neuen Medien. Also diese ganzen unterschiedlichen Welten knallen da aufeinander. Und ich habe mich einfach gefragt, so was das mit uns macht. Also dass wir so diese ganze Zeit diese Sachen sehen. Und natürlich auch diese Kriegsbilder, diese Bilder der Zerstörung, dann aber so vermischt mit auch so irgendwelchen Shopping-Zeug oder so Tiervideos. Für mich war das eher so eine Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich unser Fenster zur Welt und was sind die Bilder, die wir dauernd sehen?
Ja.
Und was macht das dann mit den Seelen der Menschen? Also ich glaube, dass auch wenn wir hier im geschützten Deutschland leben, verändert das ja was mit uns, wenn wir unentwegt mitkriegen, was in der Ukraine passiert oder was in Gaza passiert. Und wir wissen, wir sind beim Ukraine-Krieg nicht mehr besonders weit weg. Beim Krieg in Gaza wissen wir auch, es sind deutsche Waffen, die da zum Einsatz kommen. Also wir sind irgendwie auch beteiligt. Unsere Steuergelder fließen in Waffen, die in diese Gebiete geschickt werden. Also wir sind so beteiligt und nicht beteiligt. Und irgendwie müssen wir uns dazu verhalten und müssen uns nicht dazu verhalten. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, viele Leute heute beschäftigt und wo sie sich fragen, wie kann ich da eine Haltung zu kriegen? Es ist einfach so die Außenwelt, die uns auch mit beeinflusst.
Sie setzen sich seit weit über zehn Jahren mit der neuen Rechten auseinander. Ich habe jetzt Interviews von damals gelesen und war echt erschrocken, wie gefährlich Sie die Entwicklung schon damals eingeschätzt haben. Die AfD hat 2015 erfolglos gegen Sie geklagt nach der Uraufführung des Stückes 4 an der Schaubühne, in dem ging es ja um rechte Netzwerke. Es gab Morddrohungen gegen Sie, Störrufe während der Aufführungen. Im Rückblick, was hat dieser ganze Vorgang mit Ihnen gemacht?
Ja, also damals war es schon heftig, muss ich einfach sagen. Also weil ich 2 Tage nach meiner Premiere auf einmal also so dermaßen im Feuer, Gefechtsfeuer oder wie man das nennt, stand. Also es gab Morddrohungen, ich habe persönliche Morddrohungen per Brief bekommen. Es gab eine Petition, da konnte man unterschreiben, dass die Stadt Berlin kein Geld mehr für Inszenierungen, die ich gemacht habe, ausgeben soll und so weiter und so weiter. Und es wurden ja auch unglaublich falsche Dinge damals dann so behauptet. Also habe ich einmal so die volle Wucht dieser neurechten Bewegung so selber abbekommen. Und die sind einfach gefährlich, unsachlich, das ist so ein Mob, der dann über einen herfällt. Keiner von denen hatte ja die Aufführung gesehen, das muss man ja auch sagen. Das war ja alles fantasiert, deshalb ist das dann vor dem Gericht auch zusammengebrochen, weil die ganzen Anschuldigungen, die waren ja haltlos. Es hatte wirklich niemand von denen diese Inszenierung gesehen. Die haben das irgendwie aus den Kritiken irgendwas rausgehört, dass es also kritisch mit der AfD umgeht und sind dann auf mich losgegangen. Also was ich gespürt habe, ist, diese Neurechtebewegung, die scheuen nicht davor zurück, Künstler oder jeden Menschen, das müssen ja gar keine Künstler sein, zu bedrohen, einzuschüchtern, zum Schweigen zu bringen oder vielleicht sogar zu vernichten. Also man weiß es ja immer nicht bei diesen Morddrohungen. Sind das irgendwelche Idioten, die da so an ihrem Computer sitzen oder kommt dann auch einer mal irgendwie und traut sich und schießt wirklich? Es ist ja dann auch später passiert. Also nicht bei mir, Walter Lübcke meine ich jetzt. Und es ist eine gefährliche Gruppierung, die man nicht unterschätzen sollte.
2016 haben Sie in einem Interview gesagt, ich hatte Angst um unser freies Land.
Ja.
Ja, und heute? Warum ist die Kultur für die Neurechte zunehmend zu einem Kampffeld geworden?
Naja, weil dort eben oftmals Dinge gesagt werden, ausgesprochen werden, die nicht hören wollen. Also die attackieren Journalisten und sie attackieren Kunstschaffende, weil die sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen und Dinge aussprechen, die einfach nicht hören wollen. Dann geht es natürlich oft um Geld entziehen, also Gelder rausziehen. Das ist natürlich dann existenzbedrohend für Theater oder Künstler. In Sachsen-Anhalt gab es den Fall, dass die AfD dafür gesorgt hat, dass ein Theater, so ein kleines Theater dort, kein Geld mehr bekommt, weil sich die Theaterschaffenden an so einer Demo gegen rechts beteiligt haben. Also man wird schon irgendwie bedroht und ich habe das auch als ganz klare Bedrohung empfunden, weil die Schaubühne wurde ja sehr unter Druck gesetzt aufgrund meiner Arbeit. Und das ist natürlich dann irgendwie auch immer ein Signal an alle Theater, passt auf, wenn ihr diesen Autor spielt, kriegt ihr Ärger mit uns. Das Stück wurde auch sehr wenig nachgespielt, muss man sagen. Und meine Stücke werden sonst oft nachgespielt. Aber
naja.
Also das war eine Kampfansage der AfD gegen mich oder der ganzen rechten Bewegung gegen mich. Und man weiß es natürlich immer nicht, aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass die Theater dann einfach denken, oh Gott, das ist mir jetzt echt zu anstrengend. Wenn der Richter bei uns arbeitet, dann haben wir diese ganzen Nazis hier am Hals, also lass uns den mal lieber nicht einladen. Also und so funktioniert das dann. Das ist so ein bisschen nicht so ganz nachvollziehbar, aber es erzeugt so einen Druck. Und bei mir persönlich war es jetzt aber so, ich habe dann mich nicht einschüchtern lassen. Ich habe ja dann in Frankfurt gleich eine nächste Arbeit gemacht, wo ich dann nochmal viel genauer auf Beatrix von Storch und ihre Familie eingegangen bin. Safe Places hieß das am Schauspiel Frankfurt. Und ich habe einfach gedacht, also wenn ich jetzt zurückschrecke, ich muss das jetzt muss ich weitermachen. Und habe mich dann tatsächlich eine längere Zeit mal so mit der neuen Rechten beschäftigt. Und die ist ja auch eine Bedrohung für viele, ne, für emanzipierte Frauen, für Homosexuelle, für Künstler, für Linke, auch für Leute, die gegen den Klimawandel kämpfen, weil die neuen Rechten leugnen ja den Klimawandel und so weiter. Also es ist schon eine große, einflussreiche Bewegung. Und wir wissen ja nun leider auch, dass andere politische Parteien jetzt manchmal die Talking Points dann doch so übernehmen, weil sie sich davon erhoffen, irgendwie populistisch da Erfolg zu haben bei den Wählern. Und das ist natürlich die Gefahr, dass dieses rechte Denken immer mehr so langsam einfließt in unsere Gesellschaft.
Falk Richter, wir sollten nochmal auf Ihre Playlist zugreifen.
Ja.
Sinéad O'Connor mit der Coverversion von Nothing Compares to You. Warum haben Sie die mitgebracht?
Also Sinéad O'Connor war so eine Heldin meiner Teenagerzeit und es gibt so ein Ereignis, was mich damals und auch heute immer noch sehr, sehr berührt und beschäftigt hat. Also sie war ein absoluter Weltstar, ganz oben, und dann hatte sie so einen Auftritt im amerikanischen Fernsehen und hat da erst live gesungen und dann den Papst kritisiert, damals den polnischen Papst. Und hat ein Bild von ihm zerrissen und gesagt, fight the real enemy. Und es ging damals darum, dass es eben sehr viele Kindesmissbrauchsskandale in der katholischen Kirche gab und der Papst das gedeckt hat und nicht zur Aufklärung beigetragen hat. Sie ist ja Irin und ist selber in so einem katholischen Internat groß geworden und hat dort auch Missbrauch erfahren und konnte sich also ganz stark mit diesen Opfern identifizieren und wollte eigentlich so einen Aufschrei auslösen damit, dass diese Missbrauchsskandale mal wirklich untersucht werden, dass geguckt wird, was passiert da eigentlich. Und dann wurde sie eigentlich als Künstlerin kaputt gemacht. Also sie hat dann Auftrittsverbot bekommen in den USA. Ihre Songs wurden nicht mehr gespielt. Es gibt da so einen Dokumentarfilm über ihr Leben, das ist wirklich erstaunlich. Es gab dann so, sorry, ich muss es so sagen, durchgeknallte Katholiken, die dann also ihre ganzen CDs irgendwie auf so einen Haufen geschmissen haben und damit so Walzen drüber gefahren sind, um die zu zerstören. Also es gab dann so eine ganz große weltweite Aktion, sie zu boykottieren als Künstlerin. Und ich finde das ist ja leider Realität, sonst müsste man sich das ausdenken, aber es ist irgendwie einfach ein ganz starkes Beispiel dafür, dass wenn sich ein Künstler, in diesem Fall eine ganz junge Künstlerin, die war da Anfang 20, traut, gegen die Mächtigen vorzugehen, kann es eben auch passieren, dass sie zerstört wird. Und natürlich hatte ich damals 2015, 16 ein bisschen das Gefühl, also das wird gerade mit mir gemacht. Es war allerdings so, dass ich natürlich dann auch sehr viel Support bekommen habe, das muss man ja auch sagen. Der Deutsche Kulturrat hat sich hinter mich gestellt und auch einige wichtige Zeitungen haben das Thema dann aufgegriffen und irgendwie gesagt, so, das ist hier Kunstfreiheit, er darf das machen, das Stück ist wichtig und das thematisiert wichtige politische Dinge. Insofern war das bei mir ein bisschen ein anderer Fall, aber irgendwie hat mich das beschäftigt damals.
Hören wir Sinéad O'Connor.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away.
Nothing Compares to You in der Version von Sinéad O'Connor, ausgesucht von dem Theaterautor und Regisseur Falk Richter, der heute mein Gast ist hier bei Radio 3. Wir haben schon viel gesprochen über Ihre Kindheit und Jugend in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Ich würde jetzt gerne noch die Kurve kriegen und verstehen, wie Sie überhaupt zum Theater gekommen sind. Also wie wurde Ihr Interesse am Theater überhaupt geweckt?
Ja, es gab eine Deutschlehrerin bei uns, ich glaube, das war in der 7. Klasse, Frau Grohe, die hat uns mit ins Hamburger Schauspielhaus geschleppt. Also ich bin ja in der Nähe von Hamburg zur Schule gegangen. Und damals war Peter Zadek Intendant am Hamburger Schauspielhaus und das war ein für damalige Begriffe total wilder und innovativer und provokanter, umstrittener Regisseur, der auch einiges ausprobiert hat. Und er hatte tolle Schauspieler und Schauspielerinnen da und ich weiß, dass ich irgendwie sofort begeistert und gefangen war, als ich da war. Also das Hamburger Schauspielhaus, für die, die es nicht kennen, das ist ja wie so ein Tempel, das ist ja riesig und ist halt irgendwie so ein, finde ich, ein ganz, ganz tolles Theater. Ich war irgendwie begeistert, dass mir da so Themen entgegenkamen, von denen ich gar nicht wusste, dass man darüber so einfach auf der Bühne sprechen darf. Ich habe auch ganz früh so ein Stück gesehen, da war ich erst 15 oder 16, das hieß Verlorene Zeit mit Ilse Ritter und Eva Mattes in den Hauptrollen, die so ein lesbisches Paar gespielt haben. Dann war noch Sazie de Paris, also eine Transperson, die ja auch auf der Bühne so mitgespielt hat. Da bin ich so in Kontakt mit so ganz neuen Sachen gekommen. Aber auch fand so diese Wucht, die Zadek hatte beim Inszenieren und sich auch so dauernd mit dem Bürgertum anzulegen, das fand ich erstmal sehr, sehr beeindruckend. Ich würde auch sagen, so dieses Tor zu einer anderen Welt, also zu einer fiktionalen Welt oder zu einer Kunstwelt. Das Theater ist für mich auch ein Raum, in dem ich eigentlich die Wirklichkeit verlasse, um sie zu verstehen, um ihr näher zu kommen. Eigentlich bewege ich mich plötzlich außerhalb der normalen Matrix von, wie wir so Realität erfahren und habe aber das Gefühl, jetzt spüre ich sie viel genauer. Also was ist eigentlich die Welt, in der ich lebe? Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das ein Ort ist, an dem ich mich wohlfühle und dass ich selber auch so Bilder, Textfantasien habe, die ich gerne realisieren würde. Ich glaube, ich bin ans Theater gegangen, um eigene Wirklichkeitsräume zu schaffen, in denen ich lieber lebe oder die für mich Dinge auf den Punkt bringen oder konzentrieren, die ich so in meiner Außenwirklichkeit wahrnehme. Aber im Theater sind sie für mich dann spürbarer, werden sinnlicher. So, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich da hingegangen bin.
Das heißt, zum Regiestudium gab es gar keine Alternative?
Nee, ich wollte das unbedingt. Also ich habe mich für Regie beworben und hatte dann als Alternative Philosophie, Linguistik, Germanistik so gedacht, wenn die mich nicht annehmen. Und die haben mich aber angenommen. Also ich habe zwar angefangen, Linguistik und Philosophie zu studieren, dann wurde ich angenommen bei der Regieschule und dann habe ich mich also in der Hauptsache darauf konzentriert.
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
Genau.
In einem Taz-Interview war vor kurzem zu lesen, dass der im letzten Jahr verstorbene Regisseur Jürgen Flimm einer ihrer Professoren war. Und dass er sie von der Hochschule schmeißen wollte. Warum?
Ja, das stimmt tatsächlich, weil wir ja als Regisseure ausgebildet werden sollten und wir haben dann immer so bestimmte Aufgaben bekommen und ich habe die dann einfach gar nicht gemacht. Ich habe halt meine eigenen Texte geschrieben und wir sollten Nathan der Weise, so wir sollten Szenen aus Nathan der Weise von Lessing aufführen und ich habe aber stattdessen mein erstes Stück geschrieben und inszeniert mit Bibiana Beglau und das hieß auch noch Kult und ging so um junge Menschen in neuen Medien damals. Das Internet kam ja so gerade auf in den 90ern. Und dann weiß ich noch, dass er mir so einen Brief geschrieben hat. Also ich bin hier nicht, um mich als Autor zu versuchen und er findet meine Versuche auch irgendwie unsinnig. Ich soll das mal lassen und ich soll jetzt endlich irgendwie hier lernen, wie man Regie führt. Sonst schmeißt er mich von der Schule. Und muss dazu aber jetzt sagen, dass Jürgen Flimm dann also später doch sehr loyal war und hat mich ja auch an die Salzburger Festspiele geholt, als er da Intendant war und auch an die Ruhr-Triennale. Und da habe ich dann ja sogar bei ihm auch eigene Texte dann inszeniert.
Sie inszenieren eben die eigenen Stücke, aber natürlich auch von anderen, häufig Uraufführungen, zum Beispiel Elfriede Jelineks Am Königsweg haben Sie inszeniert. Ja, dieses Stück über einen fanatischen Antidemokraten à la Trump. Ja. 2018 von der Zeitschrift Theater Heute zur Inszenierung des Jahres gekürt, war auch beim Berliner Theatertreffen. Und jetzt haben Sie gerade das neue Jelinek-Stück inszeniert. Wir sprechen wenige Tage vor der Uraufführung an den Münchner Kammerspielen. Asche heißt das. Ist das ja auch ein Weltuntergangsszenario?
Ja, es ist so ihr bislang persönlichstes Stück, also sehr unverkennbar merkt man, dass ihr Ehemann gestorben ist. Das spricht sie immer wieder an. Also der Lebenspartner ist gerade verstorben und mit der Asche meint sie einiges, aber auch in einigen Stellen total konkret die Asche ihres Mannes, die offenbar immer noch auf ihrem Schreibtisch steht. Sie hat ihn noch nicht beerdigt. Das ist in Österreich legal. Und es ist sehr, also auch ein Trauern um den Lebenspartner, der verloren gegangen ist. Und sie beschreibt ihre Angst vom Älterwerden und ihre Angst davor, jetzt diese letzte Phase des Lebens so komplett alleine bestreiten zu müssen, ohne zu wissen, wo das hingeht. Da kommen auch so ein bisschen Angstszenarien vor, wie sie sich visioniert in einem Altenheim, in einem Pflegeheim. Also sie als Elfriede Jelinek dann in einem Pflegeheim, wo sie vielleicht schlecht behandelt wird. Aber es ist tatsächlich auch ein Stück über das Ende der Menschheit, um die Unbewohnbarkeit des Planeten, also für den Menschen unbewohnbar gewordene Erde. Das sieht sie so. Also sie denkt so die Klimakatastrophe weiter in den nächsten 50 und 100 Jahren, wie schwierig es wird. Und sie stellt dann schon sehr grundlegende Fragen, auch so von Schuld. Also wer ist eigentlich daran schuld, dass die Erde so unbewohnbar geworden ist und dass wir die Schöpfung so zerstört haben? Wie konnte das eigentlich passieren? Also wieso wurde da nicht anders mit umgegangen? Wieso werden keine Lösungen gesucht oder die werden ja gesucht, aber dann nicht umgesetzt? Was blockiert da die ganze Zeit? Und dann macht sie sogar den Sprung in die künstliche Intelligenz. Also letztlich ist das ja auch eine logische Schlussfolgerung. Wir zerstören so diese erste reale Erde und bauen uns dann eine neue Erde in künstlichen Welten.
Also wieder ein sehr, sehr zeitgenössischer Stoff.
Absolut. Also die ist ja immer total dran an der Zeit. Und dieses Mal verbindet sie das letztlich mit etwas sehr Persönlichem in ihrem Leben.
Ich habe schon erwähnt, Sie haben auch viel in Schweden, viel in Frankreich inszeniert. In Frankreich, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, sind Sie der am meisten gespielte lebende Dramatiker aus Deutschland, gerade ernannt zum Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, zum Ritter im Orden für Kunst und Literatur. Woher kommt Ihre besondere Beziehung zu Frankreich?
Ich muss zwei Sachen gleich richtigstellen. Also das war vor der Pandemie, war ich 3 Jahre lang der meistgespielte deutsche lebende Autor in Frankreich. Und wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht. Das ändert sich. Die Pandemie hat einiges verändert, muss man sagen, weil ja 2, 3 Jahre lang fast nichts gespielt wurde. Und ich bin zum Officier ernannt worden. Das ist eine Stufe höher.
Wow.
Also kein läppischer Chevalier mehr, sondern ein Officier. Nee, es ist sozusagen die nächste Stufe in dieser Rangordnung, die ja in Frankreich so militärisch strukturiert ist, obwohl es ja um Kunst geht. Ich habe das Glück gehabt, dass 2006 ein wichtiger französischer Regisseur, Stanislas Norday, eine sehr große, aufwendige Inszenierung meiner Texte, also eine 6-stündige Arbeit meiner Texte beim Festival Avignon zur Uraufführung gebracht hat. Und in diesem Zug hat er mir geschrieben und mich gefragt, ob ich ihm mal meine Notizen und Tagebücher schicken würde. Dann habe ich so zuerst gedacht, oh Gott, Tagebücher, jetzt kommen wir wieder an das Trauma aus meiner Jugend.
Die musste die Mutter erstmal rausrücken.
Nee, aber die musste ja wieso. Eigentlich wollte ich gerade nicht, dass das irgendjemand Fremdes liest. Und dann habe ich aber so gedacht, naja, in Frankreich kennt mich ja irgendwie keiner. Also ne, da bin ich irgendein Autor aus Deutschland. Und dann fand ich das doch interessant. Und dann habe ich ihm das geschickt. Und das hat unglaublich was in Gang gesetzt. Dann habe ich also einen Verlag gehabt in Frankreich, der das auch total spannend fand. Die haben dann angefangen, meine Texte als Bücher rauszubringen. Stanislas Norday hat in der Folge mir dann selber einen Auftrag gegeben, ein neues Stück für das Festival Avignon zu schreiben. Und das ist dann durch ganz Frankreich getourt. Das hieß My Secret Garden. Das war 2010. Und das war eigentlich mein erstes autofiktionales Stück. Also das war sozusagen das erste Mal, dass ich über meine Familie geschrieben habe. Also er war damals der künstlerische Leiter des Festival Avignons und er hat einfach gesagt, schreib doch mal all das, was du dich nicht trauen würdest, in Deutschland zu veröffentlichen.
Naja.
Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich ein schöner Auftrag.
War das leichter?
Viel leichter, weil es ja in einer anderen Sprache rauskommt. Man hört es dann selber immer so auf Französisch, es ist immer so ein Filter dazwischen. Und das ist so ein Stück, wo ich schon über meine Familie schreibe. Eigentlich ist das so ein bisschen so der Grundstein für das, was ich dann später mit In My Room und The Silence dann nochmal vertieft habe.
Ja, irgendwie schließt sich damit jetzt auch der Kreis unseres Gesprächs über das autofiktionale Schreiben, das Schreiben über Ihre Familie, den Abschluss mit der Inszenierung The Silence, die morgen das Berliner Theatertreffen eröffnet, ist dort 5-mal zu sehen und wird somit auch weiter Thema sein bei Radio 3. Gleich morgen früh, kurz nach 9, ist der Hauptdarsteller Dimitri Schad bei uns zu Gast in der Frühsendung. Falk Richter, eine Musik bleibt noch.
Ja, also dann, wo wir jetzt gerade über Frankreich gesprochen haben, würde ich mir von Bernadette Lahengst wünschen, Sie ist eine Utopie. Das ist ein Stück, was sie geschrieben hat für meine Produktion Die Freiheit einer Frau am Schauspiel aus Hamburg. Das ist ein Roman von meinem Freund Edouard Louis. Und da spielt Eva Mattes die Mutter von Edouard Louis. Und Bernadette Lahengst hat einen Song für sie geschrieben. Also da geht es ja um eine Frau aus der Arbeiterschicht, die sich aber so befreit, die also aus einer toxischen Beziehung entflieht, die einen Mann, der sie schlägt und schlecht behandelt, verlässt und dann ein eigenes Leben mit 50, mit Mitte 50 erst beginnt. Und darüber singt Bernadette Lahengst, über diesen Befreiungskampf.
Falk Richter, herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ein interessantes Theatertreffen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und ja, vielen Dank.
Ich bin Britta Bürger, wünsche noch einen schönen 1. Maiabend.
Die Straßen sind gepflastert mit den Fragen nach dem Sinn. Und auf dem Spiegel steht geschrieben, wo ist meine Jugend hin? Manchmal wünschte ich, dass der Palast zerfällt. Dann wäre endlich Platz für eine andere Welt. Und sie ist wie eine Utopie.